und bete den König an, haben wir gerade gesungen. Und mit König ist Gott, der Herr, gemeint. Jesus Christus, sein Sohn, Gottes Heiliger Geist. Jesus Christus, danke, dass wir dich, den Vater und den Heiligen Geist in dieser Dreieinheit auch anbeten dürfen. Was uns Menschen fähig gemacht, dass das wahr sein darf. Dass Realität ist in unserem Leben, so wie wir Christen geworden sind. Und das ist schön. Amen. Am Eingang haben wohl die allermeisten heute so ein kleines Blatt in die Hand bekommen. Auf diesem Blatt ist unsere Gemeindevision nochmal aufgeschrieben, die wir im Sommer, im Mai ja auch ordnungsgemäß aufgenommen und verabschiedet haben, sogar in der Gemeindeversammlung, die wir eingesetzt haben, hier in den Gottesdiensten. Und über das ganze Jahr verteilt kommen immer wieder auch Predigten und Zusammenhänge, die mit dieser Vision in Verbindung stehen. Begonnen hatte ich mit einer Predigtreihe über geistliches Wachstum. Und die Botschaft war dieser Reihe: Nur derjenige wird von Gott wirklich beschenkt, der bereit ist, Veränderungen im eigenen Leben auch zuzulassen. Wie will man beschenkt werden, wenn man die Hände nicht offen hat? Wenn man jemanden dran lässt? Und so ist es auch bei Gott. Und dann haben wir uns in Themenwochen mit dem Heiligen Geist beschäftigt, den Gott, der Vater, als Orientierung in das Leben der Christen auch gegeben hat. Und die Beschäftigung damit, die führte dann auch dazu, dass seither einige den Heiligen Geist stärker in ihr eigenes Leben auch einbeziehen. Und dann haben sich zwei Predigten angeschlossen mit der Überschrift Beschenkt. Aus ihnen ist dann diese Bibellese-Initiative hervorgegangen, die sich kommenden Dienstag wieder trifft. Und diesmal werden wir Markus-Evangelium lesen miteinander. Und danach haben wir uns in den Predigten den zweiten Teil der Vision zugewandt, von Gott bewegt. In der letzten Predigt hatte ich so eine kleine dreiteilige Reihe abgeschlossen, bewegt, weil Jesus Christus uns sendet, hatte ich sie übergeschrieben. Und das waren Texte aus dem Markus-Evangelium. Paar Marker daraus bevollmächtigt, heraus aus der Komfortzone und Gehstruktur. Heute möchte ich wieder in der Predigt etwas aufgreifen aus dieser Vision, unserer Vorstellung von dem, wie Gemeinde sich weiterentwickeln sollte, wie unsere Gemeinde hier sich weiterentwickeln sollte. Ich habe es überschrieben mal: Nehmen wir den Raum ein, den Gott uns gibt. Vielleicht kommt da noch eine Predigt dazu, das kann gut sein. Und wenn das hier erscheint, zur Vollständigkeit halber, den Ausblick auch schon mal auf den Herbst. Im Herbst werden wir einige Themenwochen anbieten unter der großen Überschrift 42 Tage Leben für meine Freunde. Auch das gehört damit hinein. Damit habe ich so einen großen Jahresbogen mal der Predigten irgendwie so aufgezeigt, dass man weiß, aha, wo befinden wir uns denn eigentlich gerade? Hilft vielleicht zur Orientierung. Heute nochmal: Nehmen wir den Raum ein, den Gott uns gibt. Und dabei habe ich stärker so eine Passage, unserem Leitbild, unserer Vision vor Augen. Wenn ihr auf den Zetteln nochmal schaut, und hier oben kommt das auch, das ist in der zweitletzte Absatz. Dort heißt es dann: Unsere Gemeinde bietet Raum und fördert Möglichkeiten für diakonische und missionarische Projekte, die aus diesem Lebensstil, also gemeint ist, diesem von Gott neu gestalteten Lebensstil auch herauswachsen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der Arbeit an und mit den Kindern. Und ich möchte uns dazu einen Predigttext lesen aus der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte Kapitel 6, die ersten 7 Verse. Dort heißt es: Die Gemeinde wuchs und die Zahl der Jünger und Jüngerinnen wurde immer größer. Da kam es um eben diese Zeit zu einem Streit zwischen den griechisch sprechenden Juden in der Gemeinde und denen mit hebräischer Muttersprache. die griechische Gruppe beschwerte sich darüber, dass ihre Witwen bei der Versorgung, bei der täglichen Versorgung von Lebensmitteln benachteiligt wurde. Und da riefen die 12, mit den 12 sind sie nur die Apostel, die Leitung der Gemeinde in Jerusalem gemeint, da riefen die 12 die ganze Gemeinde zusammen und sagten, es geht nicht an, dass wir die Verkündigung der Botschaft Gottes vernachlässigen und uns um die Verteilung der Lebensmittel bemühen. Darum, liebe Brüder, wählt aus eurer Mitte 7 Männer aus, die einen guten Ruf haben und vom Geist Gottes und von Weisheit erfüllt sind. Ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen. Wir selbst werden uns auch weiterhin mit ganzer Kraft dem Gebet und der Verkündigung der Botschaft widmen. Alle waren mit diesem Vorschlag einverstanden. Sie wählten Stephanus, einen Mann voll lebendigen Glaubens und erfüllt vom Heiligen Geist. Außerdem Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus, einen Nichtjuden aus der Stadt Antiochia, der zum Judentum übergetreten war. Und diese brachten sie zu den Aposteln. Sie beteten dann für sie, legten ihnen die Hände auf. Und die Botschaft Gottes aber breitete sich weiter aus. Die Zahl der Glaubenden in Jerusalem stieg von Tag zu Tag. Auch viele Priester folgten dem Aufruf zum Glauben. Dieser Bibeltext, der nimmt uns nochmal hinein mit in so die erste Zeit der Gemeinde. Die erste Zeit der Gemeinde in Jerusalem, die ja überhaupt die erste christliche Gemeinde war. Bisher war alles so recht homogen verlaufen. Doch mittlerweile war diese Gruppe der Gemeinde so groß geworden und damit auch unübersichtlicher. Und jetzt begann es im Gebälk, wie gesagt, so zu knarren. Der griechische Text, der lässt offen, ob es unabsichtlich geschah oder ob eine Absicht dahinter stand. Auf jeden Fall verhakten sich zwei Gruppen miteinander. Etwas platt gesagt, Ursache für den Streit war ein Teller Suppe. Genauer, eine nicht ganz faire Verteilung der Suppe. Vermutlich. Auch das bleibt wieder offen. Aber dazu muss man etwas wissen, das muss ich ein bisschen ausführen. Jerusalem war schon viele Jahre zuvor, oder bevor es überhaupt die Christen gab, eine Stadt, die einen ständigen Zustrom von Personen erlebte. Darunter auch eine ganze Anzahl von Personen, die vorher nicht in Israel ansässig waren. Gerade so im fortgeschrittenen Alter zogen die Leute nach Jerusalem. Sie verkauften, was sie hatten und zogen nach Jerusalem. Und das Ganze war religiös motiviert. Denn in Jerusalem sollte der erwartete Messias hinkommen. Da sollte er wiederkommen. Da sollte er auf die Erde kommen. Und bei diesem Ereignis, da wollte man dabei sein. Also zog man nach Jerusalem. Und wenn man selbst nicht mehr erleben konnte, weil man inzwischen schon verstorben war, dann wollte man zumindest in Jerusalem begraben sein, dass man möglichst dicht dran ist, wenn der Messias wiederkommt. Und die Gruppe der so zugezogenen Menschen, die war in aller Regel zunächst wohlhabender. Aber die hatten keine weiteren Einnahmen mehr. Und jetzt kommt eine ganz einfache Rechnung. Wenn das Leben länger dauert, als Geld vorhanden ist, dann wird man arm, wenn man keine Einnahmen mehr hat. So ist das. Und diese mittellos gewordenen Menschen, die wollte man jetzt in Jerusalem ja nicht verhungern lassen, sondern man richtete es ein, mehrmals in der Woche so eine Armenspeisung. Und wenn man so möchte, dann haben die Christen, die erste Gemeinde in Jerusalem, die Christen dort, die sind in der Tradition aufgewachsen. Das kannten sie vorher. Und das haben sie in ihrer Gemeinde nun verstärkt. Die jungen Christen haben von ihrem Besitz oder ihrem Besitz überhaupt der großen Allgemeinheit dieser Gemeinde gespendet, zur Verfügung gestellt. Und diese konnten dann damit Lebensmittel kaufen, Nahrung zubereiten. Ein ganz lobenswerter Gedanke. Wenn man diese Notwendigkeit nicht aus dem Blick verliert, dass man auch Geld irgendwie verdienen muss. Bibelkenner wissen, bei einem letzten Gedanken, da hatten die Christen in Jerusalem Probleme. Soweit haben sie da nicht unbedingt gedacht. Sie erwarteten, dass Christus schneller wiederkommen würde. Und dann mussten andere Gemeinden für einspringen, wurde Geld gesammelt, damit die Christen in Jerusalem das weiter auch da leben konnten. Doch noch war das nicht das Problem. Noch war alles am Anfang. Es fing gerade los. Ging gerade los. Und über die Probleme von übermorgen musste man sich noch keine Gedanken machen. Erstmal das, was vor den Füßen liegt. Das galt es zu lösen. Und vor den Füßen lag, wir würden heute sagen, das ein bisschen anders formulieren, ein Migrationsproblem unter den Christen. Denn ausdrücklich wird im Bibeltext darauf hingewiesen, das eine waren die griechischsprachigen und das andere war die aramäischsprachige Gruppe. Ein Problem hatten die. Und dieses Problem wird in unserem Bibeltext, so wird es beschrieben, zu einer guten Lösung geführt. Zu einer guten Lösung geführt. Ich habe das mal so überschrieben. Der Weg zu einem weiterhin wirkungsvollen Gemeinde, also kraftvoll wirken der Gemeinde. Der Weg zu einem weiterhin kraftvollen Wirken der Gemeinde, so heißt es genau. Okay. Denn es wurden doch Entscheidungen getroffen und diese Entscheidungen führten dazu, dass in Vers 7, so schließt unser Bibeltext, das dann heißt, die Botschaft Gottes aber breitete sich weiter aus. Die Zahl der Glaubenden in Jerusalem stieg von Tag zu Tag. Was war geschehen? Wie haben die das aufgegriffen? Wie sind die damit umgegangen? Ja, die Leitung der Gemeinde im Bibeltext, diese 12 genannt, die haben diese zu spürende, wahrzunehmende negative Entwicklung offen angesprochen. Also, Leute, wir sehen hier Dinge, die sind nicht in Ordnung. Aber dann ging es bei ihnen nicht weiter und sagten, also, lieber Hans Werner, lieber Gregor, vorgestern Mittag, da habe ich gesehen, dass, bitte verhaltet dich doch anders. Oder verhaltet euch doch anders. Das haben sicherlich einige erwartet. Vielleicht auch, dass sie gesagt haben, der Petrus, das ist ja einer von den 12, der ist ja sonst immer so schnell dabei. Der Petrus hat doch genau gesehen, dass das und das passiert ist. Warum ist er nicht hingegangen? Warum hat er das nicht geregelt? Warum hat er das nicht gemanagt? Warum hat er sich nicht Zeit dafür genommen? Der hätte das doch neu leiten können, neu ausrichten können. Die Leitung der Gemeinde damals in Jerusalem, die hatte schnell erkannt, im Klein-Klein lösen wir dieses eigentliche Problem, das wir in der Gemeinde haben, nicht wirklich. Das hat sich ergeben durch einen größeren Personenkreis. Und da hat sich so viel mit verändert, dass wir eine andere Handhabung benötigen. Und dann haben sie als bestehende Leitung beschrieben, wie denn der Rahmen dieser neuen Handhabung aussehen würde. Und dann heißt es, oder klingt durch, dann sind sie aber nicht bereit gewesen, sich an die Spitze dieser neuen Handhabung auch zu stellen. Sie sagten so ungefähr so etwas wie, das würde aber unsere Aufgabe verschieben. Und zwar auf eine ungute Art und Weise. Eine Aufgabe, die wir als Leitung bereits jetzt haben. Ich dachte so, ja, das ist eine weise Ansicht. Leitung muss nicht alle Aufgabe an sich ziehen. Auch nicht bei einem hohen Erwartungsdruck. Nein. Leitung ist gute Leitung, wenn sie den Überblick behält. Selbst auf die Gefahr hin, dass das Problem heute Nachmittag noch nicht gelöst ist. Doch die Aufgaben der Leitung, kann ich hier aus dem Text heraus ersehen, können wir ersehen, bestand darin, einen Lösungsweg für das Problem aufzuzeichnen. Und das machen sie. Sie formulieren es ungefähr so, wir brauchen eine zweite Leitungsebene, die sich stärker den Organisationsfragen widmet und die Personen hierfür Und die Personen hierfür, das ist eure Aufgabe als Gemeinde, die herauszufinden. Der Apostel, also der damalige Leitungskreis, er nimmt die Gemeinde mit in die Verantwortung. Und die Gemeinde nimmt diese Verantwortung an. Sie will nicht in der Zuschauerrolle bleiben und sie bleibt dort auch nicht. Und dann ist mir aufgefallen auch, sie kommt jetzt nicht mit den Gegenvorschlägen, wie beispielsweise, ihr seid doch ein Leitungskreis von 12 Personen, eigentlich viel zu viel. Würden da nicht 8 genügen und könnt ihr nicht 4 Leute dafür abstellen, die sich jetzt um dieses stärker auftretende Problem bemühen? Das wäre doch auch vielleicht ein vernünftiger Vorschlag. Machen sie nicht. Ich dachte ja, dieser erste Schlüssel für ein kraftvolles Wirken der Gemeinde, auch ein weiter Wirken der Gemeinde, liegt darin, dass Leitung und Gemeinde zu ihrer jeweiligen Verantwortung Ja sagen und sich nicht mit gegenseitigen Vorhaltungen irgendwie lähmen, sondern jeder nimmt seine Aufgabe an, seine Rolle an und sagt, ja, daran stehe ich. Und das ist mein Beitrag, den ich bringen kann, zum Wohle der Gemeinde. Und das ist bis heute so. Es ist recht, in der Gemeinde zu sagen, die anderen, die sollten mal, und dann sich nicht zu fragen, was ist denn meine eigene Rolle in dem ganzen Geschehen? Der eigenen Verantwortung. Wo trage ich denn mit? Wo wirke ich denn mit? Es ist nicht recht, wenn Leitung zu unguten Entwicklungen schweigt. Ihre Aufgabe ist es, Lösungswege aufzuzeigen. Und es ist nicht recht, wenn sich Gruppen in der Gemeinde zu verantwortungsvollen Lösungswegen querstellen. Natürlich mag es eine Frage sein, die kann ja auch berechtigt sein, warum denn 7 habt ihr gewählt? Hätten nicht 5 genügt für diesen neuen Dienst? Kann man doch mal diskutieren. Aber offensichtlich wäre es in dem Moment nicht richtig gewesen, nicht weiterführend, nicht zueinander führend, das zu diskutieren dort. Sondern sie haben es angenommen und sich auf den Weg gemacht, nach Personen zu suchen. Es ist nicht recht, wenn Gemeinde die Zuschauerrolle einnimmt. Es ist nicht recht, wenn Leitung eine Herrscherrolle einnimmt. Nein. Gemeinde gestaltet sich anders. Und hier ist es die Aufgabe der Gemeinde, die Personen, das geben die Apostel zurück, die Personen selbst zu finden, die für diesen Dienst geeignet wären. Hier muss Leitung also auch um die eigenen Grenzen wissen und sie beachten. Das lese ich in diesem Bibeltext. Was geschieht hier? Die Signale des Miteinanders, die sind als Nährboden für eine Gemeinde sehr wichtig. Wie gehen wir miteinander um? Das ist das Bild von neutestlicher Gemeinde, wenn sie zum Beispiel in den Paulusbriefen mit einem Körper verglichen wird. Das sind unterschiedliche Gliedmaßen. Ja, die sind da, aber wozu sind sie denn da? Die sind doch dazu da, sich gegenseitig zu unterstützen. Und dann wird es eine Einheit, die miteinander was kann. Und wenn ich das so versuche zu beschreiben, dann geht es jetzt nicht bei mir um Zeigefinger. Dann geht es um eine Selbstreflexion. Eine Selbstreflexion eines jeden Einzelnen in dem Sinne, wie meint das Wort Gottes eigentlich das, wenn sich miteinander gestalten soll in Gemeinde? Nehme ich meine Position, meine Aufgabenstellung als Glied am Körper der Gemeinde, nehme ich sie an, nehme ich sie auf? Nehme ich sie in dem Sinne auf, wie Gottes Wort es zeigt? Ist das meine Haltung? Einen Schritt weiter. Eine Aufgabe, die der Leitung, die habe ich bisher noch nicht angesprochen. Die Leitung der Gemeinde in Jerusalem, sie nennt nämlich drei Kriterien für den neu zu berufenden Personenkreis. Diakonie, Diakone steht dort. Wir nennen das Arbeitsfeldleiter. Und diese drei Kriterien, die sind wichtig. Hier heißt es in Vers 3, die Personen sollt ihr aussuchen, die einen guten Ruf haben, vom Geist Gottes und von Weisheit erfüllt sind. Ich will diesen Begriff mal so ein bisschen nachgehen. Einen guten Ruf haben. Einen guten Ruf. Das heißt dann so viel wie, man spricht wertschätzend über die Person. Gemeint ist wohl eher so damit so ein Gesamteindruck der Persönlichkeit. Es ist eine Person, an der man sich orientieren kann. Nicht zuletzt ist damit auch ein ethisches Verhalten impliziert. Ehrlichkeit zum Beispiel. Nicht egoistisch sein. Oder was meint ihr? Was gehört noch zum guten Ruf? Ruft mal rein. Was gehört noch zum guten Ruf? Liebevoll sein. Also respektvoll mit dem anderen, ja? Ja, weiter. Was gehört zum guten Ruf? Barmherzig. Okay, ja? Hilfsbereit. Gastfreundlich. Authentisch. Beständig. Merkt ihr, wir haben selbst zu vorstellen, was ist ein guter Ruf haben, ja? Gehen wir weiter. Das Zweite. Heißt es hier, von Gottes Geist erfüllt.
Das heißt erst zunächst mal, ja, das müssen Christen sein, oder?
Christen haben den Geist Gottes und sonst niemand. Also müssen das Christen sein. Jawohl, das ist auch so. Alle Christen haben doch den Heiligen Geist. Wenn die Apostel aber hier das als Kriterium hervornehmen und sie beschreiben, erfüllt mit dem Heiligen Geist, dann muss das doch etwas, ich sag mal, erkennbar anderes sein. Es muss von anderen zumindest als solches erkannt werden. Für mich ist diese Begrifflichkeit vom Geist Gottes erfüllt. Da habe ich immer so ein vergleichendes Beispiel. Ihr werdet, die länger hier sind, das wahrscheinlich schon mal gehört haben. Ich nehme immer gerne das Beispiel eines Autoschwamms. Ich kann einen Autoschwamm so ein bisschen mit Wasser benetzen. Dann ist er auch nass. Hat er auch Wasser. Oder ich kann einen Autoschwamm so richtig in den Wasserbottich reintunken, tauchen. Und wenn ich den dann wieder versuche rauszuholen, dann ist er nicht nur benetzt mit Wasser, dann trieft das richtig. Das meint das Erfülltsein. Das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist meint jetzt nicht nur so ein bisschen davon zu haben und irgendwo spielt das im Leben, kommt das mal vor, sondern das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist heißt, ich spüre das richtig. Das ist gefüllt, das läuft über. Das heißt, bei dem Handeln, bei dem Reden, bei dem Begegnen mit dieser Person merke ich, da funkt was. Da funkt was. Diese Person, die wird von jemand anderem gelenkt. Das, was sie redet, so wie sie denkt, so wie sie mich einbezieht, das spüre ich ab, da kommt die Liebe Christi zum Tragen und die erreicht mich. Das sind Personen, die offen sind für Gottes Reden im eigenen Leben. Und sie haben das erlebt, dass Gott zu ihnen geredet hat. Sie haben Korrektur in ihrem Leben angenommen, weil der Geist Gottes es angesprochen hat. Und sie sind froh, in einem solchen Kontakt mit Gott zu leben und fragen danach, wie diese Verbindung zu Gott denn auch gestärkt werden kann im Leben. Und ohne aufdringlich zu sein, weisen solche Personen immer wieder in Gesprächen auf die Frage nach Gottes Sichtweise für die Entscheidung in deinem Leben hin. Was meint ihr? Ich frage euch wieder. Was gehört noch zu einer Person, die von Geist Gottes erfüllt ist? Jetzt seid ihr wieder dran. Was gehört noch dazu? Hingabe. Ja. Bitte? Liebe, ja, genau. Ja. Man muss selbst nah an Gott dran sein, ja. Das Bedürfnis, es weiterzugeben, also das Evangelium weiterzugeben, die Liebe Gottes, die Vergebung Christi weitergeben zu können, ja. Ja, wir haben eine Vorstellung von dem, was es heißt, von Gottes Geist erfüllt zu sein. Ja? Wenn man weiter darüber nachdenkt, wird da auch noch mehr kommen. Das dritte Kriterium. Personen, die weise sind. Also weise meint jetzt nicht weise Haare haben. Nein, klar. Mit weise sein ist eher gemeint auch klug sein. Dinge im Zusammenhang erkennen zu können, sie einordnen zu können, etwas objektiv und voreingenommen wahrzunehmen und der Situation entsprechend auch reagieren zu können. Mit Weise ist auch gemeint, Lebenserfahrung im Gespräch so einbringen zu können, dass es anderen weiterhilft. Oder mit Weise ist gemeint, es gibt so ein anderes Wort, ein Fremdwort, empathiefähig. Also zu spüren, dem anderen abzuspüren, auf gleicher Augenhöhe mit der anderen Person zu sein, die mit mir spricht und mich in die Lage der anderen Person hineinversetzen zu können. Weise sein. So häufig brauchen wir das Wort ja nicht mehr, ne? Aber was meint ihr? Jetzt seid ihr wieder dran. Was gehört dazu, weise zu sein? Erfahrung, so zu handeln, wie Gott es machen würde, ja? Demut, ja? Weitsicht. Wieder haben wir eine Vorstellung von dem, was das sein könnte. Weise zu sein. Und so ist es in unserem Bibeltext. Die Apostel, sie fordern die Gemeinde auf, zu beurteilen. Die fordern die Gemeinde auf, zu sagen, was sie inhaltlich damit beschreiben, was sie damit füllen. Und bitteschön, die Gemeinde soll reagieren. Die soll aktiv werden. Und das macht die Gemeinde. Sie überlegt, was ist denn mit diesen Begriffen gemeint? Offensichtlich müssen sie sich auch untereinander besprechen. Wie, welche Form wird hier nicht geschildert in der Apostelgeschichte? Aber dann kommt es so weit, dass sie wieder zurückkommen zu den Aposteln und ihm 7 Personen vorstellen. Offensichtlich so. Ja, du hast Kriterien, ihr habt Kriterien genannt. Wir sehen als Gemeinde diese Personen. Das passt, die Kriterien, das passt zu ihnen. Das finden wir wieder bei ihnen. Was uns das Wort Gottes hier zeigt, das ist ein Lehrstück des Miteinanders. Denn jetzt kommt wieder die Aufgabe der geistlichen Leitung der Gemeinde. Die Apostel segnen diese Menschen. Sie legen ihnen die Hände auf, sie beten über ihnen. Sie erbitten von Gott, er möge durch sie zum Wohle der Gemeinde wirken. Was hier noch so zum Ausdruck kommt, ist außerdem diese neu gefundene Leitungsebene. Die wird von Anfang an so angesetzt, dass es kein Gegenüber zur anderen Leitungsebene ist, sondern ein Miteinander, ein ineinander sich verzahnen. Deswegen werden die Leute zu den Aposteln gebracht. Sie ergänzen sich auf verschiedenen Ebenen der Leitung. Sie lassen sich einordnen. Das kraftvolle Zeugnis der Gemeinde, das konnte sich weiter umsetzen, nicht nur, weil eine Problemlösung gefunden wurde, so machen wir das, sondern weil der Umgang miteinander auch dem entsprach, was im biblischen Sinne auch von Gemeinde entspricht, der Gemeinde entspricht. Ein verantwortlich aufeinander hören und gleichzeitig ein Anerkennen von verschiedenen Verantwortungen. So ist es bis heute in Gemeinde. Wo dies geschieht, da entwickelt sich auch Gemeinde in einem guten Sinne. Zum Abschluss jetzt aber noch mal eine bisschen kitzelnde Frage. Stellen wir uns mal vor, wir wären dabei gewesen. Wäre dein Name gefallen? Im Gespräch? Wäre von dir so die Rede gewesen? Bei den Dingen, die die Apostel so genannt haben, das ist wichtig. Hier geht es nicht um Geltungsbestreben, vergesst das. Hier geht es darum, zu gucken, wenn das geistlich wertvolle Eigenschaften sind, wie sind diese Dinge in meinem Leben verankert? Ich glaube, keiner von uns würde jetzt sagen, ich bin voll Heiligen Geistes. Die Person in der Gemeinde, die am vollsten mit dem Heiligen Geist ist. Blödsinn. Ja, unverschämt. Anmaßend. Arrogant. Ist überhaupt nicht gemeint. Aber trotzdem geht es doch, die Gemeinde ist aufgefordert zu reflektieren, wer ist das denn? Und deswegen auch wir sind in unserem Leben aufgefordert zu reflektieren, wie sieht das denn mit diesen genannten Eigenschaften aus, wenn die geistlich prägnant sein sollen, wenn die vorankommen sollen im Leben, wie sieht das denn aus in meinem eigenen Leben, wie stark sind die da vorhanden? Und das ist unterschiedlich, unterschiedlich stark, ja. Aber ich sag's mal so. Nehmen wir an, hier ist so eine, machen wir gern so eine Skala, hier gehen wir irgendwie bei 0 und dann kommt 1 und dann kommen ganz andere. Nehmen wir an, das wäre jeweils so ein Schritt, etwas, was sich bewegt in deinem Leben, wo du merkst, ich komme an diesem oder in jenem Bereich von dem, was hier bei den Aposteln genannt ist, ich komme da voran, hier verändert sich in meinem Leben etwas. Ich weiß nicht, wo du dich einordnen würdest, bei dem einen Begriff da, da oder da, ist gar nicht so wichtig, wo, das meine ich jetzt gar nicht. Aber was müsste denn Gottes Geist in deinem Leben bewegen, was müsste er denn verändern, dass du von da nach da kommen würdest? In deiner eigenen Einschätzung. Dass du selbst wahrnehmen würdest, ja, ich bin eine Person, die an meinem Ruf, den ich habe, eine positive Veränderung wahrgenommen habe. Ja, ich bin eine Person, die, bei der der Geist Gottes im eigenen Leben sagt, ja, er spielt jetzt eine größere Rolle. Ja, ich bin eine Person, die jetzt ein Stück weit, das letzte beschreibe ich mal weise, weil das viele Begriffe sind, ja, die gelernt hat, doch ein bisschen besonderer zu reagieren. Ein bisschen objektiver was wahrzunehmen. Mich nicht gleich vereinnahmen zu lassen. Was müsste geschehen? Dass Gott das in deinem Leben bewirken könnte, dass du den Schritt weiterkommst. Ich kann das nicht für dich benennen, was das ist. Aber ich vertraue darauf, dass der Geist Gottes, Jesus hat von ihm gesagt, er hat den Auftrag, die Wahrheit Gottes in mein Leben zu übertragen, sie zur Entfaltung zu bringen. Vertrau darauf, dass dieser Geist Gottes das anspricht. Dass dir was einfällt dazu, sage ich mal platt, wenn ich darüber rede. Was Gott vielleicht anders haben möchte. Was Gott verändern möchte in deinem Leben. Und dann kannst du es auf die ganz einfache Grundregel bringen: Lasse ich mich von Gott bewegen? Lasse ich mich von Gott in diese Veränderung hineinbewegen? Bin ich offen dafür? Oder mache ich wieder zu? Okay, Veränderung ist immer so ein Part, das habe ich am Anfang dieser Predigt rein auch beschrieben. Veränderung ist immer so ein Part, da fühlt man sich ein bisschen unwohl, da ist man noch nicht zu Hause in dem Neuen. Aber vielleicht kann es sein, dass Gottes Geist in dir eine gewisse Sehnsucht gibt, einen Wunsch, dass sich doch dein Leben dahingehend verändern möge. Dann gib diesem Wunsch doch innerlich ein Ja. Ja, Jesus Christus, ich will dir heute sagen, du hast die Berechtigung, das in meinem Leben zu verändern. Ein solcher Schritt ist mutig. Denn der Text, der hier behandelt wird, der macht ja letztendlich nicht nur Aussagen über Leitung, sondern das geht ja ganz tief hinein in das Leben jedes Christen. Also in dein Leben, wenn du Christ bist. Und das ist gar nichts Besonderes, sondern das ist einfach Leben mit Jesus Christus. Ist nicht Stillstand, ist Veränderung, ist Prägung, ist Neuausrichten. Und das ist spannend. Ich wünsche mir, dass wir diesen Satz, ja, Jesus Christus, du hast die Erlaubnis in meinem Leben, dass ich da einen Schritt weiterkomme, dass du mich prägen darfst, dass du mich verändern darfst. Ich wünsche, dass es auch dein ehrlicher Satz ist. Amen. Ich würde gerne zum Abschluss jetzt dieser Predigt mit uns beten, aber ich lasse noch mal im Gebet einen Raum. Ich werde beginnen und dann lasse ich eine Zeit, da bist du eingeladen, in das persönliche Gespräch mit Gott selbst einzusteigen. Und ich schließe das dann ab. Jesus Christus, ich will dir ganz herzlich danken, dass du eben der Lebendige bist und durch deinen Heiligen Geist nicht so zugesagt hast, sondern es auch vollziehst, in unserem Leben gegenwärtig zu sein. Und wenn wir uns heute so einen Bibeltext angeguckt haben über die Verhältnisse in der ersten Gemeinde in Jerusalem, wie sie damit umgegangen sind, wie sie neue Formen gefunden haben, die ihnen weitergeholfen haben, sodass wirklich das Evangelium laufen konnte und nicht behindert wurde. Dann will ich dir danken, dass so viele Dinge übertragbar sind, auch in unser eigenes Leben heute und in unsere Gemeinde. Ich will dir danken dafür, dass du einen guten Weg mit uns vorhast, als Gemeinde. Dass wir da hineinwachsen dürfen und dass diese Vision, dieses Leitbild, dieses Motto wirklich auch uns dienlich ist, da hineinzuwachsen. Aufgaben zu sehen, die du uns vor die Füße legst. Den Raum einzunehmen, der da ist. Aber Herr, das gilt ja nicht nur für die Gemeinde im Großen, das gilt auch für unser eigenes Leben. Und so möchte ich dich bitten, wenn heute in diesem Gottesdienst insgesamt so wahrgenommen wurde von Personen, ja, da bist du selbst am Wirken und du möchtest, dass Bewegung im eigenen Leben sich vollzieht und du hast Dinge angesprochen. Da möchte ich dich bitten, dass du jetzt das Reden hörst, was Einzelne mit dir besprechen. Danke, himmlischer Vater, dass du das gehört hast. Und danke, dass du es aufnimmst. Danke, dass du in das Herz schaust und darauf es verlässt. Du willst bewegen.